Interessanterweise hat Frank ja gerade bezüglich der Geburtstagslieder erwähnt, dass die Volljährigkeit bedeutet, dass ein neuer Lebensabschnitt beginnt und der Vater und die Mutter die Kinder nun in die Welt entlassen. Heute Morgen geht es auch darum, dass der Vater seinen Sohn in die Welt entlassen hat. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ich habe herausgesucht Lukas 2 ab Vers 21. Lukas 2 ab Vers 21 bei Luther überschrieben mit Jesu Beschneidung und Darstellung im Tempel. Und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Und als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen, wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn. Alles Männliche, das zuerst den Mutterschoß durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen. Und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn, ein paar Turteltauben und 2 junge Tauben. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam vom Geist geführt in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben den Heiland gesehen. Das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Ja, und sein Vater und seine Mutter, die wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen, und es ist bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Und es war eine Prophetin, Hanna, eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war hochbetagt. Nach ihrer Jungfrauschaft hatte sie 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt und war nun eine Witwe von 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und als sie alles vollendet hatten nach dem Gesetz des Herrn, kehrten sie wieder zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth. Das Kind aber wuchs und wurde stark, voller Weisheit, und Gottes Gnade lag auf ihm. Ja, liebe Geschwister, in den letzten Wochen, in der Vorweihnachtszeit, die, ich denke, wir kennen das alle, nicht immer so vorweihnachtlich ist, wie wir uns das vielleicht wünschen, manchmal mit Hektik und anderen Dingen verknüpft, so habe ich doch immer wieder ein Lied mit Freuden gehört. Das ist im Jahre 1956 in Amerika von einem Komponisten verfasst worden, und ich denke, ihr werdet es alle kennen. Der Titel ist Mary's Boy Child. Manchen wird das Lied vielleicht recht einfach und recht banal erscheinen. Für einen Christenmenschen, es ist mir dieses Jahr aber nochmal ganz bewusst geworden, enthält es jedoch die große Wahrheit und das große Wunder der Weihnacht in nur ganz wenigen Versen zu Papier gebracht. Wir sprechen ja im Deutschen manchmal von so einem Ohrwurm und ja, ich würde sogar sagen, dass das ein musikalischer Ohrwurm ist. Und dieser Ohrwurm, der vermittelt uns die Botschaft der Geburt Jesu auf so einfache Weise, dass selbst kleine Kinder sie sofort verstehen können. Und das Witzige ist ja, das ist die Botschaft, die die vermeintlich Weisen und Intellektuellen in der Welt ablehnen. Sie erscheint ihnen oftmals zu einfach, zu banal. Aber liebe Geschwister, das ist die wahre Botschaft Gottes. Ja, unser Herr Jesus hat in Matthäus 11 davon gesprochen, in Vers 25, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies Weisen und Klugen verborgen hast. Ja, und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Ja, und so will ich uns heute Morgen einfach mal alle auffordern, lasst uns doch Unmündige sein. Ja? Lasst uns einfach mal als Unmündige lauschen auf das, was uns der allmächtige Gott überhaupt zu sagen hat. In diesem Lied, ich erspare uns allen, dass ich es singe, weil dieses Talent hat mir der Herr nicht mitgegeben. In diesem Lied heißt es folgendermaßen, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ja, dieser kleine Jesus, der ist an diesem heutigen Tag geboren und wir Menschen, wir können für ewig leben, weil Jesus an diesem Tag geboren wurde. Long time ago, es ist schon ganz lange her, in Bethlehem. So the Holy Bible said, Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ja, die Bibel. Die Bibel ist das Wort. Die Bibel ist das Buch. Die Bibel ist das Wort Gottes. Und sie berichtet uns davon. Hark, now hear the angels sing, a king was born today. Horcht, die Engel singen. Ja, ein König ist heute geboren worden. And man will live forevermore because of Christmas Day. Und die Menschen können für ewig leben, für immer leben. Und dann diese schöne Geschichte, die Kinder so lieben. While shepherds watch the flocks by night. Ja, die Schäfer, die Hirten sind da draußen in der Dunkelheit bei ihren Herden. They see a bright new shining star. Plötzlich dieses helle Licht, dieser Stern. They hear a chorus, sing a song, the music seemed to come from afar. Auf einmal dieser Chor von ganz weit weg. Ja? Und diese Engel singen dann, a king was born today, wieder der König ist geboren. And man will live forevermore. Und die Menschen können jetzt endlich für ewig weiterleben. Und dann die Reaktion bei den Menschen. There were tears of joy and laughter. People shouted, let everyone know there's hope for all to find peace. Ja, man freute sich, man lachte. Lasst es alle wissen, behaltet sich für euch. Es ist Hoffnung auf Frieden, ja? Auf den göttlichen Frieden. Und dann die Worte, oh my Lord, you sent your son to save us. Oh Gott, du hast deinen Sohn uns gesendet, zu uns gesandt, um uns zu retten. Oh my Lord, your very self you gave us. Du hast uns etwas von dir selbst, dich selbst gegeben. Oh my Lord, that sin may not enslave us, dass die Sünde uns nicht weiter gefangen hält. Ja, und ihr mögt entschuldigen, dass ich so enthusiastisch von diesem Lied erzähle, aber mir ist das Lied in dieser Weihnachtszeit nochmal so auch zu Herzen gegangen, weil ich glaube, dass das die wahrhaft frohe Botschaft ist, die uns die Bibel verkündet. Sie ist so einfach und gleichzeitig so allumfassend, dass nach dieser Botschaft nichts mehr kommen kann. Das heißt, keine Weisheit dieser Erde könnte dieser Weisheit Gottes auch nur ein Jota, ein Pünktchen, irgendetwas hinzufügen. Das heißt, heute, liebe Geschwister, ist uns der Heiland geboren worden, der König der Königin, der Anfang und das Ende, Alpha Omega, die einzige Hoffnung für diese geschundene Welt. Halleluja, könnte man sagen, ja. Natürlich ist auch klar für die Menschen, die das damals mitbekommen haben, ist das ganze Ausmaß, der Umfang noch gar nicht so klar gewesen. Da lag ja nur so, ja, wie könnte man sagen, ein kleines Bündel Mensch in dieser Krippe zu Bethlehem. Und dieses Baby hatte erstmal nichts von einem König oder von einem Heiland, so wie es die himmlischen Heerscharen in Lukas 2 doch verkündet hatten. Die sagen nämlich, Lukas 2,11, siehe, ich verkündige euch große Freude, die einem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ja, aber wir wissen alle, dass dieses kleine Kind, dieses unscheinbare Kind, dieses Baby in dieser Krippe, ja, dass dieses Baby einst zum Eckstein, zum Wendepunkt, zum Hoffnungsanker, zum Hoffnungsschimmer für diese Welt werden sollte. Interessanterweise, auch wenn ich sage, viele haben das damals noch nicht so ganz überblicken können natürlich, erfahren wir trotzdem in Matthäus 2, dass einer Angst bekam. Einer bekam Angst. Der mächtige König Herodes. Der hat das Ganze nämlich nicht auf die leichte Schulter genommen. Da heißt es nämlich ab Vers 1, da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes. Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen, sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohepriester und Schriftgelehrten des Volkes, und er forschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Für den König war wahrscheinlich dieses Wort, der neugeborene König der Juden, Grund genug, Angst zu bekommen. Wer könnte das wohl sein? Und der König dünkt sich ganz besonders schlau zu sein. Er lässt die Weisen ja kommen und sagt, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und so und es anbete. Aber der König merkt plötzlich, die Weisen, die machen gar nicht, was er ihnen gesagt hat. Die haben das gar nicht beherzigt. Die sind nicht zu ihm gekommen und haben erzählt, wo das Kindlein zu finden ist. Und er wird zornig. Und er fürchtet den künftigen König der Juden so sehr, dass er aus seiner Sicht alles tut, alles veranlasst, um dieses Problem ein für alle Mal aus der Welt zu schaffen. Denn es heißt, als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig, schickte aus und ließ alle Knaben in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Und das Schöne ist, liebe Geschwister, hier zeigt sich schon wieder die Größe, die Stärke, die Weisheit Gottes. Und was ist dagegen schon ein König? Nichts. Gott hat seinen Sohn beschützt. Er ließ ihn seinen Weg gehen, seine Mission zu Ende bringen. Ja, liebe Geschwister, Halleluja. Und zu diesem Weg, den unser Heiland gehen musste, auch das gehört, wie wir in der Bibelstelle lesen dürfen, dazu gehört auch so, dass Maria und Josef gemäß dem überlieferten Gesetz der Juden handelten. Und sie brachten diesen kleinen Jesus zum Tempel in Jerusalem, wie es so schön heißt, und als 8 Tage um waren und er beschnitten werden sollte, gab man ihm den Namen Jesus, welcher genannt war von dem Engel, ehe er im Mutterleib empfangen war. Als die Tage ihrer Reinigung nach dem Gesetz des Mose um waren, brachten sie ihn hinauf nach Jerusalem, um ihn dem Herrn darzustellen. Wie geschrieben steht im Gesetz des Herrn: Alles Männliche, das zuerst den Mutterleib durchbricht, soll dem Herrn geheiligt heißen, und um das Opfer darzubringen, wie es gesagt ist im Gesetz des Herrn. Allein dreimal in diesem ganz kurzen Abschnitt kommt das Wort Gesetz vor, und ich behaupte mal, dass wir mit absoluter Sicherheit sagen dürfen, das ist kein Zufall. Unser Jesus Christus war aus Sicht der Bibel kein, ihr verzeiht mir das Wort, Gesetzloser. Ja? So wie es seine Gegner ihm später nämlich immer wieder vorgeworfen haben, sondern er kam, um das Gesetz Gottes zu erfüllen. Matthäus 5, Abvers 17, kommt Jesus, der Herr Jesus, auf genau diesen Punkt zu sprechen. Er sagt nämlich, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Ja, im Reich Gottes, liebe Geschwister, hat alles seine Ordnung und seine Zeit. Und so waren weder der Ort noch der Zeitpunkt der Geburt noch der Gang zum Tempel zufällig, sondern alles geschah nach göttlicher Vorsehung, nach göttlicher Weisung. Und so geschah es auch, wie gesagt, kein Zufall, so geschah es auch, wie geschrieben steht, dass ein bestimmter Mann zu einer bestimmten Zeit an einem ganz bestimmten Ort zugegen war. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit seinem Namen Simeon, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels, und der Heilige Geist war auf ihm. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden, er sollte den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen, und er kam vom Geist geführt in den Tempel. Liebe Gemeinde, verweilen wir doch mal ganz kurz bei diesen Zeilen, die uns, so denke ich, zunächst mal ganz unemotional von diesem Simeon berichten. Versuchen wir uns diesem Mann einmal zu nähern. Versuchen wir mal einmal seine Gefühle, seine Gedanken und vielleicht auch seine Anfechtungen zu ergründen. Von Simeon heißt es hier, dass er wartete. Ja, wie steht es da eigentlich mit dir? Wie steht es da mit mir? Gehört Warten zu unseren Lieblingsbeschäftigungen? Würden wir das Warten vielleicht als unser Hobby bezeichnen? Ist Warten eher ein positiver oder vielleicht eher ein negativer Begriff? Heute ist Weihnachten. Jetzt bin ich natürlich, auch wenn ich noch relativ jung aussehe, schon etwas älter. Ich kann mich aber noch daran erinnern, als ich jünger war, dass ich es kaum erwarten konnte an diesem heiligen Abend, bis, jetzt muss ich dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, in unserer Familie haben wir das geändert, aber bei mir war es früher so, ich durfte das Zimmer mit dem Baum vorher nie betreten. Das heißt, der Vater hat das mit Mutter zusammen geschmückt und dann war die Tür zu. Und das heißt, wenn wir aus dem Gottesdienst kamen, durfte ich immer noch nicht rein, dann wurde erst gegessen. So, und irgendwann ging aber auf jeden Fall die Tür auf, die Lichter waren an. Damals haben die Bäume noch gerochen. Ich weiß nicht, manchmal tun die das heute vielleicht nicht mehr, aber ich kann mich noch an den Duft dieses Weihnachtsbaumes soweit erinnern. Und ich konnte es also kaum erwarten, da reinzukommen und dann die Geschenke auszupacken. Ich behaupte mal, nehme mal an, bei euch wird das ähnlich gewesen sein. Jetzt weiß ich aber auch, wenn wir Christenmenschen über das Warten sprechen, dann betonen wir natürlich oftmals, wie wichtig das Warten doch sei und wie wichtig es sei, dass wir diese Tugend beherzigen, wir kennen das alle. Und vielleicht sagen wir dann auch noch, wir dürfen dankbar sein, dass wir auch mal warten müssen, dass Gott uns mal warten lässt. Ja, also im seelsorgerischen Gespräch würde man jetzt vielleicht das ganz besonders betonen, dass durch das Warten ein Christenmensch sehr viel lernen kann. Man wird in die Schule Gottes genommen. Man lernt Geduld, man lernt, dass Gott keine Maschine ist, man wirft oben einen Euro rein und unten kommt dann irgendetwas raus, und zwar möglichst sofort. Aber wir wollen heute, es ist Weihnachten, einfach mal ehrlich miteinander sein. Wir wissen alle, liebe Geschwister, dass es oftmals graue Theorie ist. Es ist graue Theorie, sofern es einen nicht selbst betrifft. Beziehungsweise wir Christenmenschen haben oftmals gute Unterweisungen für andere, aber wie sieht es da mit uns persönlich aus? Ja. Denn wie ist es denn, wenn ein Bruder, eine Schwester ständig Schmerzen haben und wir mahnen sie zur Geduld? Ja, wir sagen, Gott wird zu seiner Zeit eingreifen. Bleib ruhig. Oder Geschwister beten immer und immer wieder über ein Problem. Ja, und Gott scheint nicht zu antworten. Da kommen wir vielleicht auch geschwisterlich und sagen, jetzt verlier doch die Geduld nicht. Warte, Gott wird handeln zu seiner Zeit. Ja. Kennen wir das? Haben wir nicht alle vielleicht schon mal so auch mit Geschwistern gesprochen? Geschwister, die vielleicht, um so ein Bild mal zu gebrauchen, schon seit 40 Jahren durch die Wüste wandern. Geschwister, die vielleicht schon alles aus ihrer Sicht versucht haben, ohne einen erkennbaren Fortschritt. Und dann Geschwister, die wie Simeon kurz vor der Ewigkeit stehen. Wie sieht es da mit uns aus, liebe Gemeinde, mit dir und mit mir, ganz persönlich? Predigen wir nur die Tugend der Geduld oder haben wir sie auch wirklich in unserem Glaubensleben? Und auch dann, wenn der Wind einmal von vorne bläst. Ich habe gestern Abend ein Gespräch geführt mit einer im wahrsten Sinne alten Freundin der Familie, die jetzt im Januar 97 wird und es geht mit ihr wohl zu Ende. Und das Schöne war, und was, das war wirklich schön, das war ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk, dass sie zu mir sagte, sie wäre das ganze Leben schon mit Gott unterwegs. Sie hat nur Gott und ihr Gebet. Und wenn Gott sie abberuft, dann möchte sie gehen. Ja, das hat mich soweit durchaus beeindruckt. Der Rest der Familie sieht das anders, aber sie sagt, ja, das kann sie nicht ändern, aber sie ist im Reinen mit Gott. Und das fand ich sehr schön. Denn, liebe Geschwister, eins wissen wir, der Wind, der wird, wir sehen es ja gerade heute, der Wind wird pusten, der Regen wird peitschen, die Anfechtungen werden kommen. Ja, und ich befürchte, es werden auch die Stimmen kommen, die uns vielleicht zuflüstern werden. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt. Gott erhört dich nicht. Gott erhört dein Flehen nicht. Gott hört nicht auf deine Gebete. Alles ist umsonst. Menschen, die uns einreden wollen, du, die Verheißung Gottes, vergiss es, vergiss es. Die sind nichts wert. Du wirst Mutterseelen allein auf dieser Welt umhertaumeln. Und am Ende, da wartet nur das kalte Grab auf dich. Liebe Geschwister, ich befürchte, wir alle werden in Situationen kommen, wo solche Stimmen um uns herum schwirren. Aber hören wir nicht auf diese Stimmen, egal woher sie kommen. Seien wir wie Simeon in der heutigen Bibelstelle. Da heißt es, als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht, nach dem Gesetz, dann nahm er ihn auf seine Arme. Ja, und er lobte Gott und er sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Ja, Herr, wie du gesagt hast. Liebe Geschwister, das ist doch unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung, das sind doch nicht die Umstände, in denen wir leben. Und unsere Hoffnung, das sind auch nicht die Menschen um uns herum. Ja, und unsere Hoffnung, das ist auch nicht die Gemeinde, in die wir gehen. Ja, mag die Gemeinde auch noch so gottesfürchtig sein. Nein, all das ist doch nicht unsere Hoffnung. Unsere Hoffnung ruht doch ganz allein bei Gott und bei seinem Sohn Jesus Christus, der zu Bethlehem geboren wurde und am Ende seines Lebens am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns Sünder gab. Das allein ist doch unser Fundament, das allein ist doch unsere Hoffnung. Und das ist doch ganz allein unser Licht in dunkler Nacht. Nichts anderes. Und unsere Verheißung, liebe Geschwister, wir haben Verheißungen. Und an die sollen wir uns wie an einen Rettungsanker klammern. Unsere Verheißung, die wir wie ein Banner durch den Sturm des Lebens tragen dürfen, die steht in Johannes 3 ab Vers 14. Es gibt noch viele andere Verheißungen, aber nur die heute. Johannes 3 ab Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, auf dass alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dann diese wunderbaren Verse, die ihr kennt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und gemäß dieser Verheißung fährt Simeon dann ja auch im Heiligen Geist fort und spricht die Worte zu Maria und Josef. Siehe, dieser, nämlich euer Kind, ist dazu bestimmt, dass viele in Israel fallen und viele aufstehen und bestimmt zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken offenbar werden. Dieses Baby da in der Krippe, in Bethlehem. Dieses kleine Kind im Tempel zu Jerusalem. Dieser Mann am Kreuz von Golgatha. Er ist die Frage Gottes an uns alle. Wo stehst du? Wo stehe ich? Denn eins ist klar, du kannst deines Herzens trachten und deine Gedanken vor den Menschen verbergen. Ja, das können wir. Aber vor Gott kannst du dies nicht. Also Mensch, wo stehst du? Wo stehst du? Wenn du Anstoß nimmst an diesem Kind in der Krippe und an diesem Mann am Kreuz, was heißt das? Lässt du Jesus links liegen, drehst dich um und gehst? Oder läufst du vielleicht noch zweifelnd, vielleicht noch fragend in Richtung der Krippe und in Richtung des Kreuzes. Und lasst euch da auch nicht auf Abwege bringen. Es ist nicht verwerflich, Anstoß zu nehmen. Es ist nicht verwerflich, verunsichert zu sein. Es ist nicht verwerflich, Fragen zu haben und sie auch zu stellen. Gott hat seine Tür durch die Geburt seines Sohnes, Jesus Christus, weit, weit, weit geöffnet. Warum zögerst du noch? Ja, liebe Geschwister, heute vor etwas mehr als 2000 Jahren ist wahrlich ein Wunder geschehen. Gott wurde Mensch und der Mensch kann durch dieses Kind in der Krippe wieder zu Gott zurückkehren. Halleluja. Und so lasst uns die heutige Predigt schließen mit einer tröstlichen, mit einer allumfassenden Verheißung aus den Worten unseres Herrn Jesus Christus, aus dem Munde unseres Herrn Jesus Christus mit seinen eigenen Worten aus Matthäus 7, Abvers 7. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder der ihm, wenn er ihn bittet, um einen Fisch, eine Schlange biete? Wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel Gutes geben denen, die ihn bitten. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, gelobt seist du, Vater im Himmel, der du die Erde, die Welt erschaffen hast, der du uns Menschen erschaffen hast, dass du deinen eigenen Sohn gabst, dass du ihn in diese Welt geschickt hast, dass er als kleines Kind in die Welt gekommen ist und am Ende seines Lebens am Kreuz für unsere Sünden, am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Wir danken dir, dass wir durch dich, Herr Jesus, wieder einen Weg zum Vater haben dürfen. Und noch ist Gnadenzeit und so wollen wir an diesem heiligen Vormittag darum bitten, Herr, für alle Menschen auf dieser Erde, unsere Verwandten, unsere Freunde, für jeden, der deine frohe Botschaft hört, Herr, schenke Gnade, rühre die Herzen an, es steht allein in deiner Macht, wir wollen dich loben, wir wollen dich preisen in Ewigkeit. Amen.